Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist immer euer Florian und ich freue mich heute auf diese Folge ganz besonders. Ich war leider nicht bei seiner Buchpremiere diesmal dabei, weil ich es zeitlich nicht geschafft hatte. Ich war bei der ersten dabei, beim Schneechaos. Von was ich rede, wird er gleich nochmal selber ein bisschen erzählen. Neben mir sitzt Dr. David Bausch. Er hat sein zweites Buch geschrieben und er spricht vom Ende der Arbeitswelt. Er lacht schon, die Frage hat er schon ein paar Mal gehört. Er war jetzt auch schon in ein paar Podcasts. Ich verspreche euch, ich werde Ihnen heute ein paar Fragen stellen, die es in anderen Podcasts noch nicht gab. Wir sind fast schon hier eben in so eine kleine Podcast-Diskussion reingefallen. Aber bevor ich zu viel rede, David, schön, dass du da bist.
Ja, Florian, vielen Dank für die tolle Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Erzähl mal ein bisschen was über dich. Warum bist du genau der Richtige, um heute über das Ende der Arbeitswelt zu reden?
Also ich glaube nicht, dass es den einen Richtigen gibt an der Stelle, aber ich beschäftige mich mit den Themen jetzt so rund 8 Jahre aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, dass ich dann durchaus eine gute Stimme dazu bieten kann. Der Titel des Buches ist natürlich bewusst ein bisschen reißerig, das ist mir auch klar. Ich meine, in unserer Aufmerksamkeitsökonomie muss man ja ein bisschen erstmal die Aufmerksamkeit catchen. Und dann versuche ich aber ehrfürchtig, wie der Titel vielleicht auch dann wirken mag, in der zweiten, dritten Hälfte des Buches dann ins Positive zu switchen und zu sagen, ja, die Arbeitswelt endet, aber wie können wir sie denn so gestalten, dass sie uns einen ganz, ganz großen Vorteil bringt? Das heißt, bei all den negativen und wirtschaftlichen schwierigen Situationen, die wir in den letzten Monaten, Jahren haben, auch mal einen positiven Ausblick zu geben. Wie könnte es denn auch laufen? Und da, glaube ich, kann ich zumindest eine ganz gute Perspektive einbringen.
Ja, das verändert sich gerade so viel in unserer Arbeitswelt, sodass wir den Titel dann, Verlag und ich, sehr, sehr passend fanden. Und ich mag auch so ein bisschen die provozierenden Thesen im Titel.
Ja, dann provoziere ich mal ein bisschen zurück. Das erste Buch hatte ja das Beiwerk Schattenseiten der neuen Arbeitswelt. Das heißt, du hast vor ein paar Jahren über die neue Arbeitswelt gesprochen. Jetzt sprichst du vom Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Was in der Zwischenzeit passiert? Hat sich deine Welt verändert oder?
Ja, wir hatten eine ganz kurze Arbeitswelt gewissermaßen. Nein. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Beobachtung. Ist tatsächlich noch niemandem aufgefallen. Ich glaube, wir sprechen eigentlich vom selben, nur aus einer anderen Perspektive. Ich habe ja letztlich so einen Titel, jetzt rutschen wir so ein bisschen ins Marketing vom Verlag rein, der sagt, nicht zu negativ, es muss auch ein bisschen der positive Ausblick sein. So, und so ein bisschen digitaler Stress war dann so das Negative und dann neue Arbeitswelt war eigentlich so das Positive. Ja, da ist ja eine gute Entwicklung hin. Und jetzt ist der Titel eben eigentlich genau andersrum. Jetzt kommen wir von dem Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, und dann mit der Subline wieder die 5 Handlungsfelder mit Unternehmen mit Zukunft. Das heißt, es ist immer auch so ein Zukunftsbezug da, es ist nur einmal von einer anderen Perspektive. Ich meine aber am Ende dasselbe, wenngleich man sagen, in diesen 2, 3 Jahren die Arbeitswelt ja nochmal extrem gewandelt hat, da werden wir sicherlich heute drüber sprechen. Also von daher sind wir schon in einer ganz neuen Arbeitswelt angekommen und die alte, die uns über viele Jahrzehnte geprägt hat, die geht halt immer mehr zu Ende. Und da versuche ich zumindest im ersten Teil dieses Buches mal ein paar Beispiele zu skizzieren, warum das so der Fall ist.
Was genau zu Ende geht, werden wir gleich beleuchten. Du hast schon von ganz viel von deiner Arbeit auch gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel man dir geben kann. Dozent, du arbeitest auch noch in einer großen Organisation, du bist Autor, selbstständig. Vielleicht musst du die Frage 5 oder 4 Mal beantworten. Was gibt denn dir so Energie im Arbeitsalltag?
Also ich glaube, dass es nicht ausschließlich der Arbeitsalltag ist, sondern auch erstmal das, was drumherum ist. Ich bin jemand, mir ist guter Schlaf wichtig und wenn ich morgens dann meine Joggingrunde hatte, dann geht es mir auch schon besser, so wie heute, also deswegen ist es ein super Tag. Aber jetzt aus der Arbeit bin ich sehr sinngetrieben. Also ich will wirksam sein, das ist auf der anderen Seite auch total frustrierend, wenn du es dann wirklich nicht bist. Aber wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt ein sinnhaftes Thema auf dem Tisch oder jetzt unsere Aufnahme, da freue ich mich drauf, das gibt mir Energie und wenn das gelingt und es gelingt nicht immer, solche Themen auf dem Arbeitstag oder in der Arbeitswoche zu vereinen, aber wenn das da ist, dann merke ich, wow, ist wirklich ein super Tag.
Ja, dann passt es eigentlich perfekt zu meiner ersten großen Frage. Du schreibst im Buch im ersten Kapitel noch, dass 41% der Arbeit oder der Arbeitszeit teilweise Fake Work ist. Das war eine Deloitte-Studie. Es gibt noch ganz viele Leute wie Lars Vollmer, Mark Poppenburg, die das auch sehr unterstreichen und das immer wieder aufgreifen. Lars spricht ja auch sehr gerne von dem Thema Beschäftigung und wirklich arbeiten. Wie siehst du das? Das ist fast die Hälfte, also 41%, da fehlt nicht mehr viel. Das heißt, 4 Stunden am Tag verbringen wir mit sinnloser Arbeit?
Ja, also zunächst mal ist die, ich finde die Studie ist extrem erschreckend, wenn man da mal drauf schaut. Vielleicht muss man so ein bisschen erstmal das Thema einordnen. Du hast den charmanten, fast schon ketzerischen Begriff, den ich auch im Buch verwende, Fake Work, auch verwendet. Ich glaube, da müssen wir aber erstmal sagen, das hat jetzt nicht mit Arbeitszeitbetrug zu tun, sondern im Endeffekt, und da bin ich dann eher bei dem, was Lars und Marc sagen. Mit Marc hatte ich ja vor ein paar Wochen erst telefonieren können dazu, also Grüße gehen raus. Dass es um Beschäftigung versus Arbeit geht letztlich. Und es wird immer ein gewisses Maß an Beschäftigung geben. Das ist auch vollkommen okay. Wenn wir nur 100% Arbeit hätten, dann wären wir ja wieder so im Zeitalter des Taylorismus irgendwie angekommen. Das kann es auch nicht sein. Aber ich habe so die These, ich kann das nicht an der Stelle empirisch validieren mit einer Studie, weil das tatsächlich schwer untersuchbar ist. Aber je größer die Organisation ist, desto mehr Beschäftigung anteilig kommt dazu. Ihr seid ja jetzt eine eher kleinere Organisation, da wäre meine These, ihr habt auch eure Beschäftigungsthemen.
Definitiv, ja.
Aber bei Weitem würde ich jetzt schätzen, nicht 41%. Und das ist halt ein Thema, wenn Leute wirklich auch, weil dann sind wir wie beim Thema wirksam und sinnhaft. Die merken ja, dass ihre Arbeit im Zweifel oder ihre Beschäftigung in dem Moment nicht sinnhaft ist. Wenn sie Themen nachgehen müssen, Projekte verfolgen müssen, wo sie eigentlich wissen, die Zeit wäre eigentlich besser investiert, wenn ich sie anders steuern würde. Und dann sind wir ganz schnell in den Themen dieses Buches auch. Was honoriert denn eine Organisation, die Kultur, eine Führungskraft? Wenn ich den Kalender voll habe von oben, von morgens um 8 bis abends um 8 mit kleinen Halbstundentermin so und von einem Meeting ins nächste springe, aber wirklich was geschafft habe ich dann nicht. Und das ist, glaube ich, das, und das haben mir gerade im Kontext des ersten Buchs auch ganz viele Menschen gespiegelt, die gesagt haben, wir haben so viele Termine, aber gefühlt am Ende des Tages habe ich nichts wirklich geschafft. Und das ist, glaube ich, so, da wird es dann deutlich an der Stelle. Und was mir immer ganz wichtig ist, wenn wir darüber reden, ist ja die Tatsache, wir haben in Deutschland gerade eine riesen Leistungsdebatte von der CDU geführt, irgendwie Lifestyle, Teilzeit muss abgeschafft werden und so weiter. Die Überlegung, ob man einen Feiertag abschafft oder die Wochenarbeitszeit erhöht, das sind ja alles.
Deutschland bestimmt retten wird, ja, genau.
Genau, total. So. Dann haben wir halt eine Stunde mehr Beschäftigung im Zweifel, wenn wir die Arbeitszeit erhöhen an der Stelle. Und ich glaube, wenn man sich aber mal dieses kulturelle Thema anschaut und wir diese Arbeitszeit oder diese Beschäftigungszeit von 41%, wenn wir die nur auf 35 oder auf 31% reduzieren würden im Schnitt, dann hätten wir jegliche Produktivitätsdebatte in Deutschland direkt abgeräumt. Also das ist ja Wahnsinn.
Genau, das wäre komplett egal. Aber vielleicht noch ein bisschen auf die Ursachen drauf geguckt. Mhm. Klar, es gibt automatisch immer ein bisschen Beschäftigung, sobald man mit Leuten zusammenarbeitet, man muss sich koordinieren, es muss irgendwie Dinge stattfinden, man muss mal irgendwas festhalten. Ab wann dann dieser Fake-Work beginnt und wann genau, kann jeder nochmal für sich selber auch so ein bisschen definieren. Aber es gibt diese Arbeit, wo man denkt, das hätte ich jetzt auch irgendwie, war das jetzt nur für intern eigentlich und nicht für den Kunden, also nicht für den Nutzen der Organisation, für das, was man eigentlich angetreten ist. Klar, man muss mal Buchhaltung und so weiter machen, man muss irgendwie diesen Laden ja auch so ein bisschen aufrechterhalten, man muss irgendwann vorne vielleicht mal einen Empfang hinsetzen und so weiter. Aber ist es vielleicht auch diese Komplexität, gerade wenn ich eine große Organisation habe, dieses Zusammenspiel, wir tun uns schwer, uns selbst zu organisieren. Also brauche ich auch diesen, ich nenne es mal Overhead in der Organisation, mit sich selbst zu beschäftigen, so ein bisschen an sich selbst auch so eine Spielwiese zu haben, zu gucken, was könnten wir machen, damit wir als Organisation auch irgendwie überlebensfähig sind.
Hier ist eine spannende These, die da mitschwingt. Und ich glaube, ja, große Organisationen beschäftigen sich zwangsläufig mehr mit sich selbst, weil die Abstimmungszyklen einfach da sind. Jeder will im Zweifel mitreden. Du hast viel, viel mehr Stakeholder, die du irgendwie involviert halten möchtest. Und dann hast du auch natürlich irgendein Thema, so das Geltungsproblem. Also wenn ich beispielsweise als Führungskraft mich da nicht einbringe, gewissermaßen, habe ich dann überhaupt so eine Daseinsberechtigung letztlich. Also das sind ganz, ganz schwierige Themen. Und da rutschen wir in das, wie ich finde, mit spannendste Feld, nämlich Kultur rein. Über die Kultur kann man letztlich ganz, ganz viel erklären, auch ganz systemisch angehaucht. Da sind wir wieder bei Lars und Marc sicherlich. Aber desto größer Organisationen werden, desto aufgeblähter ist eben genau dieser Overhead letztlich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem.
Ja, ist ja einer der 5 Punkte. Organisationskultur hast du ihn genannt. Spielt dann wahrscheinlich exakt da rein, dass man sich damit dann natürlich auch wieder mit sich selber beschäftigen müsste, damit das dann besser läuft. Glaubst du, schlanker ist besser oder Was ist das Problem dahinter? Ist es, machen wir zu viel? Sind es auch die gesetzlichen Regulatorien? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, da muss dann, keine Ahnung, Betriebsrat mit eingebunden werden, der eingebunden werden. Es gibt ja manchmal so Entscheidungen, wo dann nachher 7 Gremien mal mit am Tisch sitzen. Ist dann immer schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Allein die Termine zu finden, die Terminkalender sind voll. Und dann kommt diese ganze Abfolge mit, ja, wir sitzen dann in 3 Monaten mal zusammen, um eine Viertelstunde über ein Thema zu reden. Und dann haben wir es nicht geschafft an dem Tag und dann wieder 3 Monate später. Und dann trifft man Entscheidungen, die man hätte eigentlich auch in 2 Sekunden treffen können. Ist das so ein bisschen das Problem?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Die Geschwindigkeit, die quasi von außen kommt, die Veränderungszyklen werden immer kürzer. Zeitalter der KI-Revolution hat begonnen. Und das, was an Veränderungen dort entsteht, können wir nicht mehr mit den Werkzeugen in den Vorgehensweisen der Vergangenheit beantworten. Das ist so meine These. Und das, wie du es gerade geschildert hast, wir treffen uns irgendwie in einem entsprechenden Zyklus, ob der jetzt 3 Monate oder auch ein bisschen kürzer sein mag, okay. Aber trotzdem, dieser Zyklus ist halt da und die Entwicklung geht mittlerweile zu schnell, dass dieser Zyklus nicht mehr hinterherkommt. Und diesen Zyklus könnten wir gar nicht so takten, dass wir ihn, dass wir dem Thema gerecht werden. Das heißt, das heißt, wir brauchen letztlich wirklich eine vertrauensvolle Kultur, wo wir uns auch, und da zitiere ich jetzt mal in einem ganz anderen Kontext Jens Spahn, wir müssen uns viel verzeihen können. Du erinnerst dich, so Pandemie will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber wir können nicht mehr Entscheidungen treffen auf der Grundlage absoluter Sicherheit. Das geht nicht mehr.
Ging auch schon so. Früher nicht, aber...
Genau, aber jetzt halt immer weniger. Ich meine, was wir heute besprechen, kann in der Woche schon obsolet sein letztlich. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo wir sagen, von der Haltung her reinzugehen, ich unterstelle niemandem irgendwie etwas Negatives. Und die Entscheidung, die trifft er auf Grundlage seines besten Wissens und Gewissens. Wenn ich das schon hätte, dann könnte ich, glaube ich, deutlich bessere Entscheidungen treffen. Aber wenn alles im Hintergrund oder im nächsten Schritt dann quasi kritisch beäugt wird, warum hast du das so gemacht, das war doch schlecht, dann kommen wir halt auch an einen Punkt, wo du in der Sackgasse bist und wo es nicht weitergeht letztlich.
Da kommen wir schon in den zweiten Punkt so ein bisschen rein, moderne Führung. Vielleicht listen wir sie gerade mal alle 5 auf oder
ja,
magst
gerne,
du sie gerade sagen, sie sind ja von dir. Dann
ja, also beginnt mit moderner Führung so von der Reihenfolge im Buch. Dann haben wir das Thema mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion, Lernentwicklung.
Genau, und Thema moderne Führungskräfte. Also gebe ich ein, sind die dann auch schuld? Im Sinne von, wenn Entscheiden so schwierig geworden ist, was verändert das in der Führungsetage dann auch? Wenn ich eben gar nicht mehr so diese Planungssicherheit, also früher war das ja so ein Thema, deutsche Werkskunst, die Geschäftsführung, das Bauchgefühl, ich konnte immer gut entscheiden. Wenn jemand gut entscheiden konnte, dann konnte man meistens auch eine gute Organisation aufbauen. Mhm. Das ist heute, würde ich sagen, absoluter Usus. Wer mit diesem Mindset in eine Firma reingeht, der kann sich, glaube ich, mal Arbeitsamt auch direkt melden und schon mal ankündigen, dass sie irgendwann insolvenz gehen werden. Also, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das funktioniert nicht mehr. Also da muss ich ja was ändern, auch in der Führung, wie ich entscheide, auf Basis dieser kompletten Unsicherheit. Also wie treffe ich denn eine Entscheidung, wenn ich nicht weiß, was ich entscheiden kann?
Das ist eine sehr gute Frage, sehr komplex, die keine einfache Antwort möglich macht. Vielleicht macht sie eine einfache Antwort möglich, aber in der Umsetzung ist es dann extrem schwer. Und da sind wir wieder bei so Themen wie Vertrauen, bei psychologischer Sicherheit, einer Kultur, die auch die Fachexpertise der Leute würdigt, die Fachexpertise hat. Du hast jetzt gerade gesagt, Führungskräfte treffen die Entscheidungen, aber Führungskräfte haben ja im Zweifel, je nachdem wie die Teamgröße ist, sagen wir mal 5 bis 15 Personen. 15 Personen finde ich fast schon viel zu viel, wenn du wirklich eine gute Führung gewährleisten möchtest. Aber die haben im Zweifel ganz, ganz viele Themen. Und wie soll denn eine Führungskraft der beste Fachexperte in den Themen sein? Das ist ja lange unser Problem in Deutschland gewesen. Ich habe schon vor 2012, glaube ich, hat mein damals das Buch geschrieben, in Deutschland führen die Falschen. So, die These des Buchs war es, dass die besten Fachexperten zu Führungskräften entwickelt werden. Aber wir wissen ja beide, Führung ist was komplett anderes, als eine gute Fachexpertise zu haben. So, dann hast du im Zweifel 2 Probleme, dein bester Fachexperte ist weg und du hast eine schlechte Führungskraft, die keine Führungsskills hat. Und ich zitiere im Buch ja auch Studien, die sagen, dass die Führungskräfte gar nicht vorbereitet sind auf diese Entwicklung, diese Rolle letztlich. So, und da bin ich wieder an dem Punkt, moderne Führung würde ja die Expertise sich zunutze machen, die sie im Team hat. Und ich erlebe, wenn ich in meiner beratenden Rolle unterwegs bin, immer wieder auch Beispiele, wo Mitarbeiter mir schildern, naja, wir haben ganz klar gesagt, so geht's nicht, aber im Verlauf der Hierarchien, der Organisationsstrukturen blieb nicht mehr so viel von meiner Empfehlung, sondern ab einer gewissen Ebene meinten entsprechende Personen, sie wissen es einfach besser. So. Und dann werden wiederum ganz andere Entscheidungen getroffen, als sie vielleicht gut für die Organisation wären. Das schafft sehr viel Frustration unten bei den Menschen, weil sie denken, ja, für was soll ich mich denn hier überhaupt noch irgendwie einbringen? Für was soll ich Verantwortung übernehmen? Wir wollen ja mal, dass die Leute Verantwortung übernehmen. Aber dann muss ich eben auch ihnen die Kompetenz und auch die Entscheidungsgewalt auch mal ein Stück weit übertragen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur in Deutschland, aber glaube ich gerade auch in Deutschland sehr, sehr am Kränkeln ist, das Thema.
Daran merkt man jetzt auch schon, dass seine 5 Punkte nicht isoliert betrachtet werden können, sondern sehr miteinander überlaufen. Das Thema brutale Ehrlichkeit spielt da mit rein. Du hast gerade schon dieses Bild skizziert, so umso höher ich in die Etage gehe, umso weniger kommt vielleicht auch oben an, so Thema stille Post. Es gibt dieses tolle Beispiel von Ford in den 50ern, 60ern, die ja auch kurz davor waren, pleite zu gehen, die dann mit ihrem Motorsportprogramm auch gestartet sind und in Le Mans dann gewinnen wollten. Da gibt es diesen ganz tollen Film auch dazu, wo sehr symbolisch gezeigt wird, dass die ganzen Managerstufen, die sie eingeführt haben, sozusagen immer diesen Report, wie gut läuft es denn gerade, sozusagen über alle Schreibtische gelaufen sind und nachher kam ein total verschönigter Report beim Chef oben an. Der heißt, Motorsportprogramm läuft 1A und auf der Rennstrecke hat man keine 3 Runden geschafft, das Auto fortzubewegen, was die Realität war, die im ersten Report auch drin stand, aber oben halt nichts mehr davon zu sehen war. Und da ist das Thema, glaube ich, brutale Ehrlichkeit, Vertrauen, die ich auch in der Organisation habe, psychologische Sicherheit spielt da viel mit rein. Hat dann sicherlich was mit der Organisationskultur zu tun, aber natürlich auch mit dem Führungsverhalten. Das heißt, man muss sich mit so vielen Dingen auch beschäftigen. Da sind wir wieder diesem Thema der Komplexität der Organisation und dem Thema natürlich, selbst wenn ich weiß, ich muss in diese schöne neue Welt rein, ich muss es ja irgendwie auch in der Transformation schaffen. Und damit kommen wir zum zweiten großen Punkt, dem Thema Change-Müdigkeit, die du auch sehr aufgreifst. Wir sind alle müde von dieser ständigen Veränderung und sollen uns gerade jetzt ganz bewusst verändern. Wie schaffen wir denn das noch in der Organisation?
Ja, Change-Müdigkeit ist ein ganz, ganz spannendes Feld, was dafür, dass es so spannend und eigentlich auch sehr naheliegend ist. Also ich glaube, jeder könnte sich darunter vorstellen, was das bedeutet. Aber dafür ist es erschreckend wenig erforscht. Ja, es gibt mittlerweile eine Menge, aber dafür, dass es doch so naheliegend in der Erklärbarkeit ist, ist das Volumen an dem, was dazu geforscht worden ist, doch überschaubar. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass die Veränderung, dass wir einfach veränderungsmüde gerade sind, was ja die quasi deutsche Übersetzung gewissermaßen ist. Ich würde aber gar nicht mal sagen, dass wir es nur gerade sind, sondern wenn wir auf die letzten Jahre schauen, ich sage immer ganz gern von 2020 an, dann erleben wir das Zeitalter der Polykrisen. Also eine Krise jagt die nächste, sie überschlagen sich, sie beeinflussen sich wechselseitig. Also Beginn von der Pandemie, dann hatten wir den russischen Angriffskrieg, hatten damit Ölknappheit, Riesenherausforderungen für die Wirtschaft. Dann hatten wir beispielsweise auch den Überfall der Hamas auf Israel und das Potenzial des Flächenbrands im Nahen Osten, was jetzt dann mit dem Iran-Krieg und dann auch wiederum den Auswirkungen, was unsere Energieimporte angeht, Straße von Hormus, haben wir jetzt tausendfach in den Medien gelernt, angeht. Also da ist ganz, ganz viel negative Einflussfaktoren auf unsere Arbeitswelt und das heißt, die Krisen unserer Zeit sind die letzten Jahre einfach viel, viel größer geworden und belasten viele Menschen. Und jetzt haben wir noch gar nicht über die großen Veränderungen unserer Zeit gesprochen, nämlich sowas wie KI-Revolution beispielsweise, was natürlich auch noch ganz, ganz viel Veränderung mit sich bringt. Und jetzt ist ja die Frage bei all den Veränderungs- oder bei der Veränderungsmüdigkeit, wie gehen wir damit um? Oder warum werden gewisse Themen jetzt besonders wichtig? Und da möchte ich einfach mal 2 rauspicken. Thema Resilienz, was fast schon überall genannt wird und zum Buzzword wird. Dabei ist Resilienz in dieser Zeit einfach total wichtig, was ja auch nicht bedeutet, dass man von Krisen verschont bleibt. Ich habe ja gerade aufgezählt, dass es ganz, ganz viele Krisen gibt, die uns alle treffen, aber resiliente Menschen werden von diesen Krisen eben nicht nachhaltig beeinträchtigt in gesundheitlicher Art und Weise. Und das bringt mich zum zweiten Faktor, Thema auch mentale Gesundheit. Also bei all den Krisen, die auf uns eindrücken, mental stabil zu bleiben, dass man dann in der Lage ist, auch die Veränderung mitzugehen. In meinen Workshops sagen mir Menschen immer wieder, ja David, eigentlich hast du schon recht mit dem, was du sagst, aber ich bin eben so plattmüde, ich will jetzt nicht nochmal die nächste Veränderung, die nächste Reorganisation mitmachen und so weiter und so fort. Die letzten Jahre waren so anstrengend. Und ich so, ja, das ist natürlich total nachvollziehbar und damit man eben hier die Energie hat, rücken eben solche Themen wie Resilienz und mentale Gesundheit zentral in den Fokus jeder Organisation.
Ja, bin ich überhaupt ready, bin ich überhaupt in der Lage dazu, jetzt einen Change auch zu begleiten? Kann ich das mental leisten in meinem Kopf? Gerade wenn es so eine große Veränderung dann auch ist, von meiner Arbeitszeit her, vom Arbeitsmodell her, von der Art, wie wir zusammenarbeiten, vielleicht komplett neue Teamzusammensetzung. Und dann ist ja auch gerade sowas wie die Thema Kultur, Haltung, an dem man ja auch gerne dann arbeiten möchte in der Regel, natürlich auch nochmal super schwer in der Begleitung, weil das ist etwas, was sich A, im Zweifel gar nicht ändert oder B, halt auch nur sehr langsam. Das kann ich nicht einfach mit so einem Maßnahmenplan von einem halben Jahr einfach in irgendeiner Form verändern und sagen, jetzt in einem halben Jahr haben wir eine andere Haltung und dann läuft der Laden. Kleiner Spoiler wird es nicht, aber du sprichst auch in dem Zusammenhang, in dem Kapitel von dem Begriff treue Soldaten. Den musst du, glaube ich, mal erläutern.
Ja, tatsächlich, also die Credits gehen raus an einen Kollegen in der Organisationsentwicklung, der den Begriff mal geprägt hat. Ich fand ihn aber so schön polarisierend, dass ich ihn aufgegriffen habe. Treue Soldaten klingt jetzt erstmal negativ. Das soll es ja erstmal gar nicht. Treue Soldaten halten auch am Laufen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das sind die, die wirklich, aber das sind die, die brennen auch. Wenn wir 100% nur treue Soldaten haben, dann haben wir niemand, der auch das System mal challenged und auch mal die Frage stellt, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg, den wir gehen? Und ich glaube, es braucht ein Stück weit auch die Reibung. Das System soll nicht überfordert werden, aber es braucht auch die Menschen, die mal Entscheidungen mutig hinterfragen. Und das wiederum, und das zeigen ja auch Studien, diese Menschen werden immer weniger in Organisationen. Und das ist ein auch gut erforschtes Feld. Also da reden wir über erste Studien in den 50er Jahren, die halt so das organisationale Schweigen beschreiben, weil Menschen sind ja nicht blöd. Und wenn die merken, ey, wenn ich jetzt hier mit meiner Meinung anecke, dann habe ich es schwerer. Also da sind wir ganz schnell wieder beim Thema Psychologie Sicherheit auch. Aber deswegen schwimmt man dann eher so mit im Strom. Und die Frage ist, hilft das der Organisation auf lange Sicht? Und ich sage, nein, und ich glaube, die Studienlage ist auch sehr, sehr ähnlich in der Position, weil ein Stück weit, wenn wir immer nur das machen quasi, was ein gewisses Entscheidungsteam vorgibt, dann kann das schnell dazu führen, dass wir auch die Agilität, ohne dass das jetzt ein Buzzword sein soll, auch verlieren, zu sagen, okay, vielleicht sollten wir mal in eine andere Richtung gehen. Man darf das nicht zu overengineeren, also wenn du jetzt nur, sag ich mal, 20% Soldaten hast und 80%, ich habe bewusst keinen Namen dafür genommen, ich wollte es nicht Rebellen nennen, das ist so ein bisschen im Star Wars-Kontext sind Rebellen eher gut, aber wir haben ja auch Rebellen in der Welt, die sind nicht gut. Ja.
Nehmen wir das Steve Jobs, die haben gesagt.
Ja, aber wenn wir halt 80% dieser Gruppe hätten, dann würde die Organisation sich nur mit sich selbst beschäftigen, das wäre auch nicht gut. Aber ich ermutige halt oder versuche mit dem Buch die Menschen zu ermutigen, dass sie in teilweise weniger treue Soldaten sind, sondern auch mal wirklich das System challengen und dadurch es auch nach vorne bringen.
Klar, ist natürlich ein schwieriger Grad, da auch den Weg zu finden, na, wann brauche ich das eine, wann brauche ich das andere. Bei uns hier in der Organisation ist es der Martin, der mal durch die Gegend läuft und immer irgendwas alle drei Wochen was Neues findet und dann alle Leute auch schon sehr penetrant damit fast schon nervt. Aber das hilft manchmal dann auch mal drüber nachzudenken, mache ich das jetzt hier gerade auch noch richtig? Also vielleicht arbeite ich noch am richtigen, aber ist der Weg dahin vielleicht auch noch der richtige? Muss ich vielleicht irgendwas anders machen? Müsste ich vielleicht schon nochmal so 5% in die andere Richtung gehen? Und was passiert denn eigentlich so außerhalb meiner Organisation? Das sind schon Dinge. Das ist natürlich immer schwer, gerade wenn wir in solchen Traditionsunternehmen sind, wo Leute dann ganz stolz auch sagen können, ich mache hier seit 20 Jahren genau das Gleiche. Ja. Und ja, das Faxgerät ist irgendwann durch den Drucker ersetzt worden und irgendwann der Drucker durch die E-Mail. Okay, die Art Revolution sei ihnen dann zugestanden, dass die in der Arbeitswelt sich für sie verändert hat. Aber im Kern machen sie seit 20 Jahren das Gleiche. Und da jetzt um die Ecke zu kommen und zu sagen von außen, hey, das geht so nicht mehr. Ihr müsst in 3 Jahren bitte euch mal komplett verändert haben und ihr müsst jetzt mal in der Haltung ganz anders daran gehen und ihr müsst jetzt hier total offen sein und ständig lernen wollen. Das ist ja auch einer der Aspekte, Lernen und Entwicklung, und müsst jetzt sagen, okay, schön, dass ihr 20 Jahre das Gleiche gemacht habt, aber das wird keine 2 Jahre mehr anhalten. Das aus Sicht der Organisationsentwicklung, aus der du kommst, das ist doch unfassbar schwer, wenn du dich jetzt da hinstellst und den Leuten diese Welt skizzierst und sagst so, hey, jetzt wird sich verändert. Wie viel Angst schwappt dann mit?
Also zunächst einmal hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, wenn da jemand von extern kommt. Grundsatz aus der Systemtheorie nimmt ja auch einen gewissen Teil im Buch ein. Systeme kannst du eigentlich nur von innen verändern.
Also extern im Sinne von einem anderen Team.
Genau, genau. Aber auch das, je nach Organisationsstruktur, wenn der Impuls quasi aus dem ganz anderen externen Nachbarteam kommt, dann kann der auch schon gewissermaßen extern sein, weil es ist ja das andere Team, ist ja dann auch ein Subsystem. Also da rutschen wir jetzt sehr tief in Sphären ab, die für unsere Zuhörer oder Zuschauer sicherlich nicht ganz interessant sind. Aber grundsätzlich, wenn ich, und das war ja deine Frage, wenn ich in Organisationen komme und da den Finger in die Wunde lege, das tut erstmal weh, da mache ich mir auch nicht unbedingt mit Freunde. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir dann mit den Organisationen gearbeitet haben oder den Teilorganisationen und sie gemerkt haben, ey, da tut sich was, da ist auf einmal ein anderer Spirit da, eine andere Haltung zu gewissen Themen. Das ist ganz viel eine Haltungsfrage. Dass das so ein bisschen, ich beschreibe das ganz gerne, weil es so plastisch ist, so ein bisschen als wie so ein Abnehmeffekt, wenn du irgendwie angefangen hast, deine Ernährung umzustellen und du merkst nach 2 Wochen, oh, da ist ein Kilo runter von der Waage und dann motiviert dich, das weiterzumachen. Das ist so ein bisschen das Bild, was ich ganz gerne so auch wieder skizziere, weil diese Art von Erfahrung, die merke ich, aber das erfordert natürlich, und das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt, es ist alles eine Sache, die sich auf lange Sicht zeigt. Also wir können jetzt alle tolle Workshops haben, ich kann eine tolle Keynote halten, das ist ein erster Aufschlag, total richtig, aber wir müssen dranbleiben. Und im Alltag ist es ein ganz, ganz großes Thema, dass wir, ich beschreibe das so als organisationale Regression, zurückfallen in alte Verhaltensmuster, wenn es mal stressig wird. Das erlebe ich ja selber. Also wenn es bei mir ganz stressig wird, ich habe am Anfang gesagt, wie startet mein Tag gut, mit einer guten Nacht und einem guten Joggen morgens. Wenn es bei mir ganz stressig wird, habe ich meistens keine ganz gute Nacht und dann spare ich mir morgens die Zeit zum Joggen. Aber ich weiß eigentlich, ich sollte das machen, weil das tut mir gut. Aber dann sage ich, ich habe morgens keine Zeit, ich will nicht noch früher aufstehen und ich mache morgens Mails. So. Also eigentlich weiß ich, dass es besser ist. Das ist menschlich. Es kommt aus der Verhaltenspsychologie und es lässt sich auf Organisationen gut übertragen. Und wenn die eben in besonders Druck- und Stressphasen rutschen, dann fällt es denen auch wieder schwer, letztlich dass sie das, was sie vielleicht vorgenommen haben, sich auch weiterhin so durchziehen. So, dann haben wir diesen tollen Workshop, aber dann passiert nichts. Wir haben im Buch ja ein Kapitel geschrieben über die latente Abneigung von Workshops, die ich immer wieder spüre, weil die Leute einfach merken, es passiert nichts mit den Erkenntnissen.
Diese Single-Maßnahmen.
Genau.
Wir haben so einen Good-Workshop, ja.
Tollen Tag, viel Energie im Zweifel. Wir haben am Ende ein Fotoprotokoll, was steht. Ja, aber was passiert denn damit danach? Und es wird meistens nicht so nachgehalten und verfolgt, wie es wichtig wäre. Und dadurch entsteht so ein bisschen die Frustration, dass die Menschen sagen, oh, beim nächsten Workshop, was soll ich denn jetzt hier wieder? Es passiert doch eh nichts. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz tückig. Und darum sind wir wieder beim Punkt, und da referenziere ich wieder zu Führung. Führung ist dafür verantwortlich, das ein Stück weit langfristig immer wieder mit auf die Agenda zu setzen, damit diese Änderung auch nicht abflacht.
Ja, das ist natürlich... Ja, du hast diesen Begriff Double Loop Learning auch verwendet. Vielleicht magst du den erst nochmal erklären und dann challenge ich ihn nochmal.
Mhm. Ja, also Double Loop Learning ist ein Konzept, was quasi aufbaut auf dem Single Loop Learning. Single Loop Learning wäre beispielsweise, ich mach's mal an dem Beispiel jetzt hier, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gehört, gerade ist ein Krankenwagen vorbeigefahren. So könnte man jetzt sagen, hier, wir brauchen bessere Mikrofone, die das quasi besser rausfiltern können. Also wir sorgen dafür, dass die Hardware-Ausstattung so ist, dass die von der Effizienz und der Effektivität besser geeignet ist. So, das wäre Single Loop. Double Loop hingegen wäre, mal die Frage zu stellen, ist ein Büro an der vielbefahrenen Hauptstraße in Wiesbaden überhaupt das Richtige? So? Und die Annahmen, die dahinter liegen, ein Stück weit zu challengen, zu unterfragen und sagen, okay, ist es vielleicht nicht besser, da eine ruhigere Umgebung umzuziehen? So. Und das ist so der wesentliche Unterschied und in Organisationen braucht es sicherlich beides.
Dieses Beide ist natürlich schwierig, wann braucht man was, diese Entscheidung auch zu treffen. Jetzt könnte ich sagen, hey, der Podcast ist so wichtig, wir müssten das Bürogebäude bitte mal verlegen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht die einzige Abhängigkeit dieser Entscheidung, sondern das hat Auswirkungen aufs Employer Branding, Kosten, Umzugsstress, Equipment, Gebäude finden, neu einrichten. Mitarbeitende, die vielleicht dann sagen, hey, da komme ich nicht mehr ins Industriegebiet, das mache ich nicht mehr, ich wohne hier in der Innenstadt, ich habe kein Auto, etc. Also da gibt es 1000 Abhängigkeiten. Wie switche ich denn noch zwischen diesen beiden Thematiken? Also der Niklas Luhmann aus der Systemtheorie forciert ja auch sehr gerne eher dieses Single-Loop-Learning, zu gucken, was kann ich im System dann auch verbessern. Das Double-Loop-Learning ist ja dann eher das globale Betrachten dann. Das ist doch auch nicht so einfach zu entscheiden, zu sagen, wann mache ich das eine, wann mache ich das. Da sind wir wieder eigentlich mit diesem ganzen Punkt so, wann verbessere ich mich als Organisation, wann gehe ich raus, gucke, was kann ich insgesamt verbessern oder was kann ich im System verbessern?
Also zunächst mal bin ich ein großer Fan von Niklas Luhmann, hat ja auch ein gewisses Kapitel gewürdigt bekommen, auch wenn das nicht in die Tiefe geht, wie er das natürlich alles denkt. Ich glaube, das verstehen auch die allerwenigsten in der Tiefe. Was, glaube ich, die Kritik, die ich trotzdem bei Luhmann machen würde, ist seine ganzen Theorien, die ich total spannend finde, weil damit kann man sich ganz, ganz viel herleiten, erklären, stammen aber aus einer Zeit, die ein bisschen ruhiger war. So, also heutzutage haben wir eben viel mehr Veränderungen, da wiederhole ich mich gewissermaßen, sodass, wenn wir immer nur Single Loop machen würden, immer nur Effizienzen versuchen zu heben, dann würden wir vielleicht an einem Punkt sein, wo wir merken, oh, wir sind jetzt total effizient, aber der Markt braucht vielleicht was ganz anderes. Und deswegen, es gibt nicht die eine Antwort, wo du beispielsweise sagst, okay, da nimmst du jetzt immer Double Loop und da brauchst du Single Loop, sondern es ist immer ein gezieltes Abwägen. Und meiner Erfahrung nach ist das auch eine Frage, auch da schließt sich die Brücke zur Kultur, wie ein Team mit unterschiedlichen Perspektiven, da sind wir beim Thema Vielfalt und Inklusion auch, wenn die sagen, wenn wir da in der Diskussion sagen, und die kennen das Konzept Single Loop, Double Loop, dass sie da die richtigen Fragen stellen, okay, was brauchen wir denn jetzt? Weil du hast im Prinzip perfekt gesagt, wenn jetzt ich von außen kommen würde und sage, hier, ihr müsst auf jeden Fall Double Loop machen und du sagst, ja, aber komm, Employer Branding, wenn wir jetzt irgendwie im Industriegebiet da untersitzen und so, du hast die richtigen Fragen gestellt und genau das passiert, wenn du die Leute zusammenbringst letztlich. Dann kommen genau diese verschiedenen Meinungen zusammen und dann kommst du zu dem Punkt, ist es eher in dem Kontext Double Loop oder eher Single Loop? Aber ich glaube, Organisationen müssen sich heute ein Stück weit mehr mit sich selber beschäftigen, um zukunftsfähig zu sein, als das jetzt noch zu Zeiten von Niklas Luhmann mag. Das mag alles noch seine Richtigkeit haben heute, aber aus der reinen Organisationspraxis merke ich eben, dass die Veränderungen so schnell werden, dass man sich immer mal wieder die Zeit nehmen muss, sich im Moment rauszuziehen und zu sagen, okay, Standortbestimmungen adjustieren, sind wir überhaupt noch richtig? Also man könnte es jetzt auch wieder mit der Theorie versöhnen, indem man sagt, ja, wir machen unsere systemischen Schleifen. Zu sagen, okay, wir gucken und dann gucken wir wieder und wieder und wieder. Also das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz spannende Sache, wo man reingehen muss, was aber dann auch immer situativ zu bewerten ist.
Definitiv, also diese Gesamtheit da zu betrachten, da sind wir so ein bisschen in diesem agilen Kontext dann auch drin. Also agile Teams machen das eigentlich ständig zwischen Betrachtung von außen, was können wir verbessern, diese Review-Termine und entsprechend auch die Agile-Coach oder Team-Coach mit reinzuholen, die dann von außen Impulse reingeben, um dann zu gucken, was können wir im Team verbessern, was lief gerade schlecht, was lief gut und was können wir für die nächste Einheit, die wir angehen, den nächsten Sprint, dann auch anders gestalten in der Form, wie wir arbeiten, welche Einflüsse von außen da sind und so weiter, während dann vielleicht das Produkt eher relativ stabil bleibt in der Art und Weise. Was man dabei merkt, ist, dass gerade solche Teams, das ist meine Theorie, ich habe jetzt kein Beleg dafür, dass es so ein Ablaufdatum gibt für dieses Setup von, sagen wir mal, so 2 bis maximal 5 Jahren ungefähr, wo so ein Team dann irgendwann in sich so müde geworden ist und so träge, dass man irgendwann zusammensitzt, oh, was können wir denn noch verbessern? Ja, es wäre schon schön, wenn wir mal blaue Bleistifte anschaffen würden. Das Rot nervt mich immer so. Also, dass man immer in so einen Punkt dann reinkommt, wo man dachte, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch verbessern soll. Und wir sind auch irgendwie so eingespielt und alles ist auch irgendwie ein Stück langweilig geworden. Dass es spätestens dann so ein Impuls kommen muss, entweder vom Markt, weil man komplett neue Produkte braucht, das Team sich auflösen muss, neu zusammensetzen muss, was auch immer, damit man eben nicht in dieser Langeweile so ein bisschen versinkt. Merkst du das auch? Das ist ja in Organisationsentwicklung wahrscheinlich auch so ein Thema von Teams. Wie lange kann so ein Team zusammenbleiben? Wie lange kann ich so ein System aufrechterhalten?
Das ist eine sehr spannende Beobachtung, die ich selber in Teilen auch miterleben durfte. Ich habe ja auch eine Zeit lang agil gearbeitet. Und ich fand das, gerade dieser Switch am Anfang wahnsinnig ermüdend. Und ich habe eine Freundin, die ist Psychotherapeutin und ihr Mann arbeitet auch agil. Und die sagt so rein aus so einer psychologischen Betrachtung, das ist nichts, was man auf Dauer durchhalten kann. So immer von Sprint zu denken und so weiter. Also du bist ja wirklich mental, da sind wir wieder im Thema mentale Gesundheit, irgendwann auch echt durch. So. Und das ist, fand ich ganz spannend, weil einmal dieses Mentale, dieses Ausgelauchte, weil du, wenn du immer darauf getrimmt bist, dich immer zu optimieren, so, dann bist du ja irgendwann genau an dem Punkt, dass, was machen wir jetzt? So, dann fehlt so ein bisschen auch die mentalen Ressourcen, da noch weiterzugehen. Ich glaube, dass es alles, also die Dosis macht das Gift, so wie es das schön heißt immer. Und wenn wir immer mit 100% regelkonformen, agilen Prinzipien und so weiter rangehen, dann haben wir diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast. Die einen haben den vielleicht nach 3 Jahren, die anderen vielleicht nach 5 Jahren. Deswegen glaube ich, ist es immer wieder hilfreich, bei euch, du hast gesagt, das ist der Martin, wenn jemand dieses System von außen auch challenge, weil man hat ja zwangsläufig seine blinden Flecken, das ist dann die Betriebsblindheit, die wir immer so schön haben und die entsteht auch bei einem agilen Team zwangsläufig, weil die sehen ja auch nur das, was sie jeden Tag sehen und sind eingefahren in ihren eigenen Mustern und ihren Verhaltensweisen und das ist ja so ein bisschen was auch mit, was man mit Glaubenssätzen verheiraten kann. Also wir alle haben unsere Glaubenssätze, die meistens sehr stark aus der Kindheit kommen und die uns heute sehr unbewusst auch steuern und die immer wieder zu reflektierenden Spiegel auch vorgesetzt zu bekommen, damit so ein bisschen wieder so ein bisschen Reibung ins System kommt. Ich glaube, das kann einen Weg sein, wie Frühling gewissermaßen findet. Aber ja, ist eine Beobachtung, die ich auch, wie gesagt, selber bei mir in Teilen gemacht habe und aber auch schon das ein oder andere Mal gespiegelt bekommen habe.
Und du sprichst in deinem Buch und ja auch schon in deinem ersten Buch von vielen Faktoren, die eher sehr weich sind. Also wie baut man gute Teams, Thema Vielfalt, Thema Inklusion, Führung, Haltung, Kultur. Das hat jetzt irgendwie nichts damit zu tun, wie baue ich besonders gute Produkte, muss ich lean sein, muss ich agil sein. Das sagst du sozusagen gar nicht als Voraussetzung in irgendeiner Form. Da gibt es genug Leute, die sagen, ohne Agilität kommt man da nicht hin, ohne das, die Denkweise oder das Framework zu verwenden, komme ich da nicht weiter. Das machst du ja gar nicht, sondern du sprichst viel über diese ganzen weichen Faktoren. Die sind zum großen Teil eigentlich sehr gut erforscht oder auch sehr gut in deinem Buch zum Beispiel auch festgehalten. Also du könntest ja mal auch gerade in die Kamera halten, wir haben es ja hier die ganze Zeit liegen, dann könnt ihr es mal sehen, wir werden es auch nochmal auf Instagram posten, dann könnt ihr nochmal reingucken, das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Im Endeffekt, wenn ich das jetzt hier lese und auch noch ein bisschen mehr Literatur, du erwähnst ja auch ganz viele andere schlaue Leute, wir haben Lars und Marc zum Beispiel ja auch schon genannt, Karin Lausch kommt glaube ich auch vor, wir wissen doch schon alles. Wir wissen doch eigentlich, wie es geht. Und wenn wir, gerade wenn es um diese weichen Faktoren geht, du sagst ja nicht, wie man gute Produkte baut oder wie man einen tollen Service macht. Das können sich andere Leute überlegen. Wenn ich aber weiß, wie das Grundsetup funktioniert, wie ich doch ein gutes Team baue, warum schaffen wir es aktuell nicht?
Du hast die Antwort darauf schon vor einigen Minuten gegeben. geht ja um die Zusammenhänge, um die Wechselwirkung. Und genau da will ich ja mit dem Buch hin. Jetzt siehst du es von der Dicke und Verlag gibt einem auch so ein bisschen die Vorgabe, ja, so roundabout 200 Seiten, weil das liest du mal halbwegs gut weg. Viel länger soll es nicht sein, weil dann
Aufmerksamkeitsspanne heutzutage.
So, genau, du sagst es. Und jetzt habe ich diese großen, wichtigen Felder, wir haben sie genannt. Und natürlich beschäftige ich mich ja mit ganz vielen anderen Themen. Wir haben über vieles schon gesprochen. Also kann ich pro Feld 20 bis 30 Seiten nur aufwenden. So. Jetzt kann man über Führung, kannst du hunderte Bücher heranziehen, die da hinkommen. Und spannende Leute, du hast ja Karin Lausch gesagt, die hat ein ganzes Buch oder zwei ganze Bücher über Vertrauen nur geschrieben. Also ein Bestandteil, ein kleiner Bestandteil letztlich. Und das ist der Punkt. Ich kann in diesem Umfang erstmal gar nicht die ganze Bandbreite skizzieren. Worum es mir geht, und das hast du gesagt, ist eben genau diese Wechselwirkung. Das Ganze so im großen Abhängigkeitskontext zu skizzieren. Weil das ist, glaube ich, das Problem, und das hast du ja danach hast du ja gefragt, woran es auch ganz oft scheitert, dass wir ganz silohaft auf die Themen draufschauen. So, wir schicken im Zweifel die Führungskräfte auf irgendein Führungskräfteentwicklungsseminar oder lassen sie irgendeine Weiterbildung machen, keine Ahnung. Aber wir berücksichtigen nicht, was Führung im Alltag leisten muss, im Sinne von, dass sie auch andere Themen berücksichtigen müssen. Also ich gebe dir das konkrete Beispiel, weil ich habe ja gerade auch über Glaubenssätze gesprochen, die uns ja sehr stark prägen. Wenn ich als Führungskraft den Glaubenssatz habe, ohne dass ich den explizit ausspreche, dass mein Team aus, ich überspitze das jetzt, alten weißen Männern, wie ich selber dann im Zweifel stehen soll, weil das die ziemlich sicher keine gute Idee hinbekommen letztlich. So. Oder wenn ich sage, naja, den Glaubenssatz habe, lernen tust du nur im Seminar so und außerhalb nicht. So. Also mir geht es genau darum, genau diese Querverbindung so deutlich zu machen. Das eine bedingt das andere. Bei manchen haben wir es schon quasi im Wording drin. Also wenn wir jetzt über Führungskultur sprechen, da haben wir das Thema Lernkultur. Also da sind bei manchen Feldern, in manchen Dimensionen schon qua der Semantik letztlich die Verbindung da. Aber ich zeige diese fünf Dimensionen in ihrer kompletten Wechselwirksamkeit auf. Und das, was ich mir als Inhalt dann zu den einzelnen Kapiteln rauspicke, das sind so die Leuchtturmthemen, sage ich jetzt mal. Aber nochmal der entscheidende Punkt, warum es, glaube ich, an vielen Stellen nicht so wirksam wird, ist, weil wir sagen, wir machen, Lernen findet mit einem Qualifizierungskatalog statt. Kultur ist überspitzt gesagt, dass wir da sagen, okay, wir haben Sommerfest zusammen. Mentale Gesundheit ist, wir stellen einen Obstkorb hin. Ich überspitze das jetzt,
klar. Das aber, ist ja so. Es ist genau so. Ja.
Aber wirklich mal zu gucken, worauf kommt es denn an und wie hängt das Ganze alles miteinander zusammen? Darauf möchte ich in dem Buch hin und das ist, glaube ich, das Neue letztlich. Ansonsten gibt es für jedes einzelne Gebiet deutlich bessere Bücher, keine Frage.
Ja, es geht ja auch um die Verbindung und nicht um, wie Inklusion am besten dann funktioniert in deinem Buch. Das muss man ja auch dann einfach mal so sehen. Lass uns trotzdem da noch mal ein bisschen weiter tiefer einsteigen. Sind die neuen guten Organisationen diejenigen, die, also wie gesagt, ich habe es eben gesagt, so Bauchgefühl, ich kann gute Produkte bauen, gute Entscheidungen treffen, sind es die das System dann verstehen, wie man gut zusammenarbeiten kann? Man sagt ja immer so, wenn ich ein richtig gutes Team habe, ist das Thema, was das Team macht, eigentlich egal, dann kriege ich mit dem Team alles hin. Ist es das, was in Zukunft eine Organisation ausmacht? Leute, die es schaffen, gute Teams zu formen?
Ich würde vereinfacht sagen, ja. Also ich glaube, das ist wirklich die Basis. Ich bin, und heutzutage, man liest ja immer wieder, keiner will mehr Führungskraft werden. Was aber daran liegt, letztlich, dass die Führungskräfte mit allen Themen zugeballert werden. So. Und ich bin überhaupt nicht dabei, dass ich so weit gehe wie Simon Sinek in seinen Vorträgen, der sagt, als Führungskraft bist du nicht für die Themen verantwortlich, du bist für die Menschen verantwortlich, die für die Themen verantwortlich sind. So. Würde ja jeder erstmal unterschreiben, so gefühlt. Aber das würde ja, oder das impliziert ja, dass eine Führungskraft 100% echtes Leadership betreiben kann, 100% Zeit für People-Führung hat.
Ja, das ist eine absolute Ausnahme.
Ja, und jetzt würden jetzt in der agilen Welt, gibt es dann auch Rollen für irgendwie Chapter-Leads irgendwie oder wie auch immer, heißt ja immer ganz unterschiedlich. Die sagen ja, okay, die hat nur die Menschen unter sich. So, ich glaube, du kannst das eine vom anderen nie trennen. Du kannst nur gut führen, wenn du auch ein bisschen den fachlichen Bezug hast. Nichtsdestotrotz, wenn ich mit Führungskräften spreche, dann sagen die mir, ja, für Führung 10, vielleicht 20%, wenn es hochkommt mal, eher so 10%, 80 bis 90% sind fachliche Themen. So. Das heißt, Führung kann gar nicht das leisten in dem Spektrum. Aber wenn wir schon mal wieder in so Regionen 30-40% kommen würden, dann hätten Führungskräfte ja auch die Chance, ein Teamumfeld, eine Kultur im Team zu prägen, die quasi genau das, was du gerade gesagt hast, auch möglich machen kann. Und wenn über ein gutes Team letztlich, glaube ich, dann kann man ganz, ganz viel schaffen. Dann haben wir die ganz vielen positiven Effekte, die psychologisch auch in der Organisationspsychologie auch belegt sind. Es wirkt sich auf alle entsprechenden KPIs positiv aus. Aber da muss natürlich auch Raum da sein und die Führungskraft hat heutzutage diesen Raum viel zu wenig.
Ja, Thema Raum, können wir den Raum aufmachen Richtung KI, der vielleicht ein bisschen Raum bringt. Vielleicht noch einen Satz zu dem, was du gesagt hast, vielleicht, wir müssen ja gar nicht zu 100% kommen, sondern vielleicht nur zu 30%. Das ist, glaube ich, das, was auch so ein Irrglaube ist, wenn so Leute wie wir jetzt darüber sprechen, dass dann, wenn Leute von außen zuhören, sagen so, wie stellen die sich denn immer so einfach vor, ich kann doch jetzt hier nicht komplett alles auf links drehen. Nein, müsst ihr auch gar nicht. Manchmal reicht es auch wirklich, kleine Schritte zu gehen, mal zu dritt am Tisch zu sitzen und nicht nur zu zweit am Tisch zu sitzen, einfach mal offen und ehrlich auch die Themen auf den Tisch zu bringen und einfach mal zu sagen, okay, was können wir denn jetzt gemeinschaftlich verbessern? Und wenn man von 10 Punkten einen umsetzt, hat man meistens schon deutlich mehr geschafft, als man die letzten 2 Jahre vielleicht dann geschafft hat. Und darum geht es ja, kleine Schritte zu machen. Es wird niemand die perfekte Organisation bauen und es wird auch niemand ein Modell finden, was so perfekt funktioniert, was man einfach immer und immer wieder anwenden kann, sondern das ist total harte Arbeit und auch jeden Tag ein Ringen mit Abhängigkeiten und auch abwägen, ob man das eine oder das andere macht und was jetzt gerade das Beste ist und ob das das Beste ist, wird man immer erst nachhinein sehen und das ist das Problem dahinter. Man kann es im Vorfeld halt leider nicht voraussagen. Thema Voraussagen, Thema KI. Wir können auch nicht voraussagen, wie die nächsten Jahre verlaufen. Voraussagen können wir aber, die KI wird einiges verändern. Du hast die Technik jetzt hier in dem Buch auch nur so am Rande aufgegriffen. Ich möchte es trotzdem nochmal spiegeln, was denn das Thema KI, wir hatten es im Vorfeld eben schon so ein bisschen angedeutet, mit so einer Organisation demnächst macht, weil Chance oder Krise kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob das jetzt positiv oder negativ in seine Organisation reinwirkt. Fest steht, KI wird eine Menge verändern. Auch nochmal von der Geschwindigkeit, vom Thema Change. Thema Lernen wird noch viel wichtiger, weil es super viele Themen gerade gibt, die aufkommen, neben, ich lasse mir mal eine E-Mail übersetzen oder zusammenfassen. Das heißt, da kommt ja der nächste große Knüppel eigentlich in die Organisation rein. Wie siehst du das ganze Thema KI und was würdest du Organisationen jetzt dafür raten?
Ich habe in der Konzeption dieses Buchs überlegt, ob ich KI eine ganz eigene sechste Dimension geben will. Ich habe dann aber mich dazu entschieden, es eher in den ersten Teil zu packen, wo ich eben, im ersten Teil geht es ja einfach komplett darum, warum sich die Arbeitswelt so endet oder verändert, gerade wie wir sie erleben. Und da kann ich dem, was du sagst, nur komplett zustimmen. Das ist ein Wandel, der ja nicht umsonst als jetzt den Beginn der wirklich vierten industriellen Revolution gilt. Also das Thema haben wir schon irgendwie vor knapp 10 Jahren hieß es auch schon, ja, wir sind in der vierten industriellen Revolution jetzt langsam drinne. Aber ich habe so das Gefühl, so gerade seit 2022 mit dem Durchbruch dann damals von OpenAI's ChatGPT-3 letztlich, also da zeigt man oder merkt man, da ab dann ist irgendwie so der Damm gebrochen. Und ich habe lange im selber geglaubt und auch in meinen Vorträgen vor vielen Jahren das auch so erläutert, dass unsere Veränderungsgeschwindigkeit exponentiell ist. So, und ein Stück weit ist das auch richtig, aber ich würde eine Einschränkung machen, sie ist so exponentiell mit so Treppenstufen. Und was meine ich damit? In gewissen Phasen in der Entwicklung, da gibt's dann Innovationen, wie beispielsweise jetzt damals das dritte Modell von ChatGPT, was quasi neue Entwicklung total beflügelt und begünstigt. Das heißt, irgendwann kommt ein Punkt und da ist dann so ein Staudamm quasi gebrochen und der ermöglicht dann wieder den nächsten Riesenschub. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade, habe ich eben von 2022, 2023 so gesprochen, also in den letzten 3-4 Jahren ist ja so viel passiert. Und jetzt reden wir nicht mehr über so banale Sachen wie irgendwie, ich lasse mir eine E-Mail zusammenfassen oder ein Meeting, sondern schon über Agenten letztlich, die total gehypt werden, wo ich glaube, das ist der nächste, ich sag jetzt mal fancy Shit. Ich habe da so ein bisschen, haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, ja, ein bisschen Sorge. Vielleicht ein bisschen zu viel Science-Fiction-mäßig, iRobot und andere tolle Serien, irgendwie Westworld, die so ein bisschen dieses Thema aufgenommen haben, wenn man wirklich der KI die komplette Kontrolle gibt. Aber nichtsdestotrotz, da steckt natürlich ein extremes Potenzial drin. Auch wirklich diese Produktivitätsgewinne, die ja immer versprochen werden durch KI und Automatisierung, die sind noch gar nicht wirklich so eingetroffen. Also im Gegenteil, die Forschung hat ja auch den Begriff Workslop dafür entwickelt, dass zu sagen, also KI produziert oft auch einfach wirklich Müll, der nachbearbeitet werden muss. Und ich glaube, durch die KI-Agenten, können wir erstmals wirkliche Produktivitätsgewinne auch erzielen dann. Das bringt aber dann eine ganz neue Fragestellung in Organisationen, wie was mache ich, wenn mein Kollege plötzlich eine KI ist? Also ich habe ja mit deiner KI im Vorfeld auch schon gesprochen, ja. Jarvis, den Verweis zu Iron Man, den konnte ich natürlich nicht übersehen.
Ist auch bewusst gewesen.
Ja, und das ist natürlich, also ich habe mit dem gequatscht wie mit einem Mensch. Du hast ja die E-Mail dann, die eine glaube ich gelesen noch, sagen, als ich ihn gefragt habe, hier Jarvis, wann ist denn unser genauer Podcast und nehmen wir auf, weil ich mich ein bisschen verspäte wahrscheinlich. Ich habe dem gegrüßt, ich habe liebe Grüße geschickt. Also das ist ein ganz verrücktes Thema, was Organisationen sehr, sehr stark verändern wird.
Genau, und diese Veränderung, die wird nochmal sehr spannend werden. Also das Thema Agenten ist, glaube ich, dass man da so einen Chat hat. Das ist mir auch schon wieder so Schnee von gestern. Die Agenten werden das sein, was irgendwie grundlegend was verändert, in welcher Form auch immer. Ich glaube, wir betreiben gerade alle Feldforschung und schauen, wo auch ein Nutzen entsteht und wo vielleicht auch wirklich kein Nutzen entsteht, wo wir uns Arbeit machen und dann überlegen, ja, brauchen wir nicht. Wir hatten gerade letzte Woche Sven Peters von der Lessin hier, der hat auch so gesagt, ja, von 1000 Agenten, die sie bauen, sind nachher so 10% dann überhaupt irgendwie sinnvoll und von den 10% laufen dann so 3, 4, 5 Agenten so richtig durch die Decke. Und die bringen dann auch einen riesen Produktivitätsboost, aber davor hat man erstmal 1000 Agenten gebaut und erstmal rumexperimentiert. Und das ist, glaube ich, das, wo wir gerade sind. Wir experimentieren halt und gucken halt, wo ist dieser eine Agent von diesen 1000 oder von diesen vielen Dingen, die ich ausprobiere, von diesen vielen Tools, die ich auch gerade ausprobiere, was bringt mir nachher wirklich was? Und das kostet natürlich A, wieder Zeit, also mit sich selbst zu beschäftigen. Muss man gucken, wie viel Fake-Work dann auch entsteht. Aber auch das Thema Lernen natürlich super, super wichtig ist, weil ich das in meinen Alltag mehr und mehr einbauen muss. Ich muss mir Freiräume machen, mich damit zu beschäftigen, weil ich sonst vielleicht demnächst abgehängt werde. Ich betreue ja auch selber Studenten. In letzter Instanz ist das die größte Gefahr, die jetzt gerade da ist von jungen Menschen, die gut ausgebildet sind in der Technik und sich durch KI, durch Agenten vielleicht abends mit einer guten Idee hinsetzen und am nächsten Morgen eine Firma auf die Beine gestellt haben, wo Agenten laufen, die test-driven-mäßig schon eine Entwicklung laufen haben, wo ein Produkt vielleicht am nächsten Morgen läuft. Heute gibt es super viele Services von Anbindung über Login, über Bezahlungsabwicklung, Webseiten kann man mittlerweile automatisiert bauen, wo man, wenn man das Problem gut beschreiben kann, sogar noch eine komplette Storyline schreiben kann von LinkedIn-Beiträgen, Blogbeiträgen etc. Da hat man mitten in einer Nacht ganz schön viel Inhalt erzeugt, die so eine Firma teilweise Wochen für braucht, bis die da soweit sind, bis eine neue Webseite relaunched ist und so weiter, wo eine Person mit guter Motivation und vielleicht einem Kaltgetränk in der Nacht da gute Fortschritte macht und am nächsten Morgen hat man ein Produkt, was verkauft werden kann, was natürlich nicht diese tiefe Integration wie jetzt dann vielleicht von einem Bestandsunternehmen hat, aber vielleicht brauchst du das auch gar nicht, vielleicht hat es zu dem Zeitpunkt ein Feature, was die anderen nicht können und vielleicht auch nur den Kern und ist günstiger und fängt von dort an Marktanteile abzunehmen und das in der Geschwindigkeit von der Nacht, wo der Unternehmer halt geschlafen hat und am nächsten Morgen plötzlich vielleicht nur 0,001% Kunden verloren hat, aber dann wächst das Ganze halt plötzlich und irgendwann sind es mal 10%. Und das ist etwas, was, glaube ich, auf uns zukommt. Da wäre auch so meine These, meine Frage, glaubst du, dass Organisationen in Zukunft überhaupt noch so groß sein können? Können wir es uns noch erlauben, so groß und komplex zu sein und auch so viel mit uns selbst zu beschäftigen? Oder wäre es nicht besser, Komplexität in der Größe rauszunehmen und zu sagen, wir machen uns kleiner, weil mein Teammate ist einmal ein Mensch und einmal ein Agent und zusammen können wir super gut arbeiten und haben auch nicht mehr diese Komplexität der Zusammenarbeit?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. So was Ähnliches wurde im Podcast Wegen guter Führung vom Harvard Business Manager diskutiert. Da war der Lasse Reingangs zu Gast. Das ist so ein bisschen, der ist ganz populär geworden, weil der so das Buch irgendwie den Fünf-Stunden-Tag geschrieben hat als Buch. Und da haben die darüber auch diskutiert, ob diese Komplexität nicht dazu führt, dass wir einfach immer kleinere Organisationen bekommen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, da ist was dran. Es wird zwar nicht so gehen, dass wir so Entwicklung bekommen, wie das mal Friedhof Bergmann irgendwie gesagt hat, wir werden alle Selbstversorger. Ich glaube, so wird es nicht gehen. Aber die Tendenz, dass Organisationen sich kleiner und damit auch schneller schrumpfen, die ist ja schon seit Jahren im Gang. Also wenn man sich die Unternehmen im DAX anschaut, also ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber von denen würde ich mal schätzen, dass gut und gern die Hälfte in den letzten Jahren Abbauprogramme vollzogen haben. Vielleicht sogar mehr, müsste ich jetzt mal nachschauen. Und das zeigt ja, der Trend geht schon zu einer schlankeren Organisation. Wir werden, glaube ich, immer noch Organisationen sehen, die irgendwie im fünfstelligen Bereich sind von ihrer Größe. Das ist ja auch die Frage, wie definieren wir groß? Ich sage jetzt einfach mal groß im Sinne von über 10.000 Menschen. Aber ob wir jetzt so viele große Konzerne haben, die da weit drüber sind, 50, 60.000, oder noch mehr, wenn wir auf ganz große schauen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir viele kriegen in so einer, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen vielleicht so eine KMU-Größe, weil natürlich durch das, was AI-Agents hier vermutlich leisten können, ich meine, die Verheißungen sind ja groß, wie es dann alles wird, das müssen wir alle mal sehen. Ich glaube, da kann keiner ganz genau sagen, wie leistungsstark sie sind. Natürlich Anthropic und Co. sagen das, weil sie natürlich da mit Geld verdienen wollen. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein gewisses Empowerungslevel da ist und damit die Kleinen auch aufholen ein Stück weit. Ich glaube aber auch, die Großen versuchen ja nicht nur durch die Abbauprogramme, sondern durch die ganze agile Transformation, was jetzt fast das nächste Buzzword ist, in den letzten Jahren auch schneller zu werden, weil diese Schnelligkeit ist ja dann im Endeffekt total entscheidend. Also eine ganz, ganz spannende These. Ich glaube oder ich würde mich auf den Mittelweg einigen im Sinne von, ich glaube, wir sehen diesen Trend. Er wird aber nicht dazu führen, dass wir jetzt alles irgendwie nur noch kleine oder Kleinstunternehmen haben oder KMUs in dem Sektor. Also ich glaube, es ist wie oft im Leben walking the middle path. Und ich glaube, so wird es auch an der Stelle laufen.
Was aber auch total wichtig ist, weil du hast jetzt ja auch meinen Lehrpart angesprochen und da möchte ich vielleicht nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, wenn du jetzt KI nutzt oder KI-Assistenten, dann kannst du die wirklich sehr, sehr wirksam nutzen. Ich glaube, es ist ein Riesenrisiko, wenn Studenten, ich habe ja jetzt das Glück, dass ich habe ja duale Studenten, ein Teil kommt ja auch von euch regelmäßig, und das sind ja Berufsbegleitende. Die sind zum Teil sogar älter als ich, das habe ich auch schon gehabt. Älteste war, glaube ich, mal 56. Aber die bringen natürlich gewisse Erfahrungen mit. Wenn jetzt aber wir mal auf uns Studenten konzentrieren, beispielsweise Bachelor, direkt nach dem Abitur irgendwie, sind dann so 19, 20, 21. Und wenn wir jetzt in das Thema Lernen, jetzt akademisches Lernen, Persönlichkeitsentwicklung und so reingehen, dann merken wir ja, dass wenn KI uns immer alles auf sehr, sehr leichten Wege bereitstellt, die eigentliche Lernkompetenz gar nicht entsteht. Das ist ja wie in der Schule, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie alle Texte, alle Essays mit KI schreiben lassen kann, dann werde ich nicht mehr die irgendwie Microsoft Übersetzungsfunktion hat und alle, was super ist, super. Das baut total viele Hürden ab, schafft Inklusion und so weiter. Aber es trägt nicht dazu bei, dass wir wirklich auch ein echtes Sprachkompetenzerwerb da haben an der Stelle. Und ich glaube, da steckt auch eine Gefahr drin, wenn wir halt alles an die KI auslagern, weil wie unser Gehirn lernt, da hat ja beispielsweise, gibt es ja auch tolle Forschung von Daniel Kahneman, Wirtschaftsnobelpreisträger, erster Psychologe, der das damals gewonnen hat, der beschreibt ja so in seinem Buch, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich schnelles Denken, langsames Denken, so seine Systeme 1 und 2. Und System 1 ist so dieses total automatisierte und System 2 ist das reflektierte, das analytische. Und in dem lernen wir eigentlich. Wenn aber jetzt KI uns alles immer auf Knopfdruck bereitstellt, dann sind wir hier in System 1 immer mehr unterwegs. Das heißt, der echte Lernerfolg entsteht nicht. Und jetzt nochmal überführt auf die Leute, die jetzt gerade rauskommen. Die haben natürlich total die Möglichkeiten. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn ich jetzt nochmal Student wäre, Gott, was würde ich für Zeit investieren, um mit KI zu experimentieren. Total spannend. Aber wenn du trotzdem nicht die Kompetenzen aufbaust, deswegen sage ich, bist du eigentlich so der idealtypische User. Herzlichen Glückwunsch, Florian. weil du hast halt diese Kompetenzen von, weil du sie noch anders erwerben musstest und du kannst die jetzt optimal einsetzen an der Stelle. Also das ist, glaube ich, was sehr, sehr schnell Wertbeitrag schaffen kann. Deswegen ermutige ich immer noch die jungen Leute, auch wirklich in den Kompetenzerwerb rein zu investieren, damit du eben in dieser Arbeitswelt auch Fuß fassen kannst.
Ja, das wird eine Aufgabe der Bildung sein, der Schulen sein, der Unis sein, daran zu arbeiten, den Leuten das beizubringen, auch diesen Willen, Dinge zu hinterfragen. Ansonsten wird es definitiv ein Problem werden, natürlich. Unsere Generation ist auf jeden Fall noch eine, die ja auch ohne Technik und dann mit sich möglich ist, die wie negativ natürlich sein kann. Aber das wird eine Herausforderung sein. Auch da gilt wieder, und da sind wir wieder bei deinem Buch, die Zusammenhänge zu verstehen, im Hintergrund zu hinterfragen, was ist gut, was ist schlecht, was funktioniert, was ist nicht. Wann muss ich auch hinterfragen, diese ganzen Thematiken, das wird eine Herausforderung die nächsten Jahre werden. Dein Buch liefert einen Ansatz, vielleicht eine Antwort darauf, vielleicht
eine von vielen,
eine von vielen, einen ersten Schritt zu gehen. Das heißt, wenn ihr jetzt auch einen Schritt gehen wollt, vielleicht noch die Abschlussfrage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe sie so formuliert: Ich lese dein Buch. Was muss ich denn jetzt meiner Geschäftsführung sagen, was sich ändern sollte, wenn ich das Buch lese? Oder warum sollten Sie denn auch dieses Buch lesen?
Ich glaube, da würde ich nochmal, mir ist der Name gerade eingefallen, ich glaube, Lasse Reingans. Ich hoffe, wenn er das jetzt sieht, dass der Name korrekt war. Der ist als Geschäftsführer seiner Beratung, seiner Agentur, ich glaube, die sind so 50 Leute stark irgendwie, also nicht ganz so groß, aber schon auch nicht eine Zwei-Mann-Bude. Und der hat so viel Einfluss, seine Rolle als Führungskraft, was Kulturentwicklung angeht. Und ich glaube, wenn Geschäftsleiter, eine Führungskraft oder wer auch immer in irgendeiner C-Level-Position das liest, dann den Wert von Kulturentwicklung. Kultur ist immer ein Spiegel unseres gelebten Verhaltens. Und wir haben jetzt auch ein bisschen über Systemtheorie gesprochen. Verhältnisse prägen Verhalten. So, aber eine Führungskraft oder gerade ein entsprechender Geschäftsführer kann ganz, ganz viel die Rahmenbedingungen gestalten einer Organisation. Das, was Lasse Reingans dann gemacht hat, ist, er den 5-Stunden-Tag eingeführt, da quasi von ihm gelingt oder welche Herausforderungen da kommen. So ein bisschen was haben sie da auch besprochen bei Harvard Business Manager. Aber das hat gezeigt, er als Geschäftsführer hatte die Möglichkeit, das überhaupt so einzuführen. Er hat gesagt, wir machen das mal als Experiment und gucken, ob es klappt. So, also total mutig, total progressiv und wahnsinnig positive Vorteile. Ob man dann an manchen Tagen trotzdem 6 Stunden arbeitet, ist ein anderes Thema. Aber mal radikal auch was verändern zu können, ganz experimentell auch ein Stück weit. Ich glaube, das können letztlich Führungskräfte, können Geschäftsführer in der Hinsicht gestalten. Und das wäre, glaube ich, so ein Thema, wo ich sage, liebe Geschäftsführer, beschäftigt euch mit kulturellen Rahmenbedingungen. Da muss man nicht Peter Drucker zitieren im Sinne von Culture Eats Strategy for Breakfast. Kultur ist der ganz entscheidende Faktor und der kann ganz, ganz viel rumreißen.
Ja, dein Untertitel heißt ja auch The Big Five of Human Work. Wir Menschen arbeiten und das wird sich auch durch KI nicht verändern, auch wenn KI und Roboter sicherlich die ein oder andere Aufgabe in Zukunft oder noch mehr abnehmen werden. Es gibt ja schon viele Industrien wie Automobilbranche, wo das schon ja passiert, dass Mensch mit Roboter oder nur der Roboter arbeitet. Aber am Ende wird immer der Mensch irgendwo in der Kette sein. Der Human in the Loop, sagt man ja sehr gerne. Das wird wichtiger werden. Das Verständnis des ganzen Systems wird noch wichtiger werden, die Zusammenhänge. Von daher kommt dein Buch wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit, jetzt nochmal zu intervenieren und zu sagen, okay, einen Schritt zurück, nochmal drüber nachdenken, wo sind die Zusammenhänge, was können wir gemeinschaftlich verändern und sich das dann auch wirklich sehr hart in der Organisation zu fragen und brutal ehrlich mit sich zu sein, das wird die Aufgabe und das wird sich, glaube ich, auch nicht verbessern die nächsten Wochen und Monate, leider nicht, wenn man da drauf schaut. Ja, das wird eher noch schlimmer und schwieriger werden, von daher, wie gesagt, ist die Zeit jetzt die richtige und danke, dass du dir die Zeit auch genommen hast, hierher zu kommen. Ich weiß, die Anreise war nicht so weit, aber dein Alltag ist ja nicht gerade leer, dein Kalender. Von daher danke für die vielen Impulse, danke für dein Buch. Falls ihr da draußen schon gelesen habt, mich würde euer Feedback einmal interessieren.
Ich auch.
David natürlich auch. Was habt ihr mitgenommen? Was hat sich für euch verändert, als ihr das Buch gelesen habt? Stimmt ihr dem Ganzen zu? David hat auch schon in einem anderen Podcast gesagt, er streitet sich sehr gerne, ob nicht ein sechster Punkt mit dazu sollte. Wir haben eben KI so halb draufgesetzt. Schreibt ihm da auch natürlich auch nochmal sehr gerne. Wir werden sein Profil, sein LinkedIn-Profil unten in den Shownotes verlinken. Ansonsten wisst ihr Bescheid. modernwork@cybert.group könnt ihr mich natürlich erreichen und euer Feedback einmal loswerden. Ansonsten natürlich auch gerne einfach über LinkedIn. Und ich halte das Buch nochmal kurz hier in die Kamera. Also falls ihr uns auf YouTube zugesehen habt, dann habt ihr uns gesehen, wie wir hier im schönen, warmen Studio ein bisschen am Schwitzen sind und ein tolles Gespräch geführt haben. Wir posten das Ganze nochmal auf LinkedIn, dann könnt ihr es auch nochmal ganz in Ruhe angucken und den Rest findet ihr wie immer unten in den Shownotes. David, vielen Dank. Abschlussworte noch für die Leute? Irgendwas ganz Besonderes?
Danke für die Einladung und ich glaube, wir brauchen jetzt in dieser Zeit wirklich mutige Vorreiter und das sind nicht nur Führungskräfte oder Geschäftsleiter wie eben, sondern das ist jeder Einzelne, der die Arbeitswelt progressiv von morgen gestalten möchte.
So lassen wir es stehen. Danke euch, danke dir.
Macht's gut. Danke für die Einladung.
Tschüss.